gesagt, das Thema Beten ist für mich so ein Lebensthema. Vielleicht haben Sie gedacht, naja gut, so richtig neu ist das auch nicht. Jeder hat sich damit schon mal beschäftigt. Jeder Christ betet irgendwie. Als zum ersten Mal habe ich 1978 als Jugendpastor in Lüdenscheid einen Artikel für die Bundesjugendarbeit geschrieben. Da war so das Jahresthema Beten, wo ich dann so grundsätzlich mit mich beschäftigt habe. Und eigentlich ist es dann immer wieder aufgepoppt. Auch deswegen, weil ich nie so richtig damit klargekommen bin. Weil ich vieles beim Beten widersprüchlich fand. Die biblischen Verheißungen auf der einen Seite und die eigenen Erfahrungen, die sich damit nicht immer abdeckten. Und es gibt auch Sätze, an denen ich lange rumgekaut habe. Zum Beispiel, Beten bewegt den Arm Gottes. Vielleicht kennen Sie den auch. Ich dachte, was ist das denn für ein Gottesbild? Das kann doch nicht wahr sein. Da sitzt Gott lahm und träge, guckt zu, lässt die Menschen leiden und verhungern. Aber wenn wir beten, wird sein Arm wie bei einer Hydraulik aufgepumpt, in Bewegung gesetzt. Und wenn wir genug beten, lang genug beten, möglichst viele beten, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, endlich bewegt Gott seinen Arm. Das ist ein Gott, den ich nicht kenne aus der Bibel. Und trotzdem macht ja Beten etwas, bewirkt Beten doch etwas. Oder dann ist da die Frage, warum überhaupt beten? Im Umfeld des Textes, der uns heute beschäftigen wird, heißt es auch, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Ja, warum soll ich denn beten? Beten dient ja ganz offensichtlich nicht der Information Gottes und nicht der Motivation Gottes, oder? Gott müsste doch alles wissen und Gott müsste motiviert sein, aus seiner Liebe heraus mich zu begleiten. Welchen Stellenwert hat das Beten dann überhaupt innerhalb des ganzen Lebens als Christ? Ich meine darauf, eine Antwort gefunden zu haben, und zwar in der Einleitung zum Vaterunser Gebet, und vielleicht hilft sie Ihnen ja auch, mit diesen Fragen umzugehen und zu einer eigenen Antwort zu bekommen. Das Vaterunser ist eigentlich die Fußnote, eine Anmerkung zu einem viel größeren Text, ein Zusammenhang. Da geht es in drei parallel aufgebauten Abschnitten um das Gesamtthema Echtsein. Vom Echtsein, das ist Matthäus 6, 1 bis 18. Und dann werden wie in Liedern, Liedstrophen, völlig identisch aufgebaute Themen nacheinander abgehandelt. Zum Beispiel vom Spenden, dann vom Beten und nach dem Beten folgt dann vom Fasten. Und in allen drei Texten heißt es immer, der Vater im Himmel schaut in das Verborgene. Und je nachdem, was er da sieht, wird er handeln, wird er es lohnen. Und umgekehrt heißt es in allen drei Texten, diejenigen, die das nur äußerlich machen, die haben ihren Lohn schon empfangen. Also diejenigen, die ganz geräuschvoll spenden und Aufsehen erregen und sagen, schaut mal, wie toll ich bin, wie viel Geld ich gebe. Das muss auch jeder mitbekommen, sagt Jesus. Die haben ihren Lohn dahin. Die haben den Applaus ihres Umfeldes bereits bekommen. Und niemand kann erwarten, zweimal Lohn zu bekommen. Bei Gott ist es durch, das Thema. Du hast deinen Lohn schon bekommen. Und das Gleiche gilt fürs Fasten. Damit kann man heute in unserer Gesellschaft, ja nicht mal in unseren Gemeinden, mehr Punkte sammeln, aber damals sehr wohl. Wer fastete, das war ein besonders tiefgründiger, gläubiger Mensch und die Leute hatten Respekt vor ihm. Deswegen war es wichtig, dass sie das auch mitkriegten. Also zog man sich in Sack und Asche an und wusch sich nicht, nahm keinen Deo-Stift und putzte sich nicht die Zähne vermutlich. Und alle rochen es schon, da kommt aber ein sehr frommer Mensch. Und Jesus sagt, den Applaus, den du da bekommst, dass die Leute dich toll finden, wie fromm du bist und wie diszipliniert du fastest, das ist dein Lohn. Dann freu dich dran, aber erwarte nicht, dass das Gott noch in irgendeiner Weise interessiert und berührt. Du kriegst nur einmal Lohn, von Gott oder von den Menschen. Und beim Beten genauso. Das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Der Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir es lohnen, wenn du es nicht nach außen gewandt, in der Öffentlichkeit, um Punkte, um Applaus zu bekommen, tust. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir lohnen. Worin der Lohn besteht, ist noch mein eigenes Thema. Ich vereinfache es mal. Er wird es dir lohnen in Gemeinschaft, in Liebe, in Begegnung, in Beziehung. Gehen wir mal ins Detail und schauen Sie uns den Textauszug zum Beten an. Da heißt es, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ins Detail gehen wir da nicht. Um die Zusammenhänge zu verstehen, denke ich, dass wir die Sachebene und die Beziehungsebene unterscheiden müssen. Es geht um die Frage, was sieht Gott im Verborgenen, wenn er mich beten hört? Euer Vater schaut ins Verborgene und sieht etwas. Und wir denken, es kommt darauf an, was er hört. Das ist ein ganz großer Denkfehler. Wir meinen, wir müssen die richtigen Worte finden. Wir müssen dafür sorgen, dass Gott das Richtige hört, die richtigen Formeln, ihn mit dem Sesam öffne dich bewegen und dann reagiert er. Es gibt solches Beten auch unter uns. Und Jesus sagt, das ist typisch heidnisch. So beten Heiden, genau so beten Heiden. Wenn sie viel Worte machen, inbrünstig sich vielleicht noch blutig ritzen und großes Tamtam und Bovavo machen, das ist, dann meinen sie Gott zu bewegen. So beten Heiden. Wir meinen, Gott schaut ins Herz. Nein, wir meinen, unsere Gebete kommen zu Gott und dann reagiert Gott und er hört unser Gebet. Es geht aber um etwas ganz anderes, nämlich Jesus sagt, der Mensch betet und dann schaut Gott nochmal ins Herz. Das heißt, neben der Tonspur gibt es eine Bildspur, die Gott auslesen kann. Während wir Worte machen, schaut Gott ins Herz. Und wehe uns, wenn Gott da etwas ganz anderes sieht, als er hört. Das kann ja passieren. Wir machen das ja auch unter Menschen so. Wir reden freundlich mit jemandem und denken im Inneren, Mensch, hoffentlich verschwindet der bald diese Nervbacke. Und dann labern wir freundlich weiter. Das funktioniert unter Menschen noch so halbwegs. Stellt euch mal vor, der andere könnte uns ins Herz sehen und kriegte mit, was da in uns abgeht, während wir da fromm und fröhlich ihm was erzählen. Aber Gott kann das und Gott tut das. Und da macht er manchmal eine erschreckende Entdeckung. Da plappert eine Gebetsmaschine fromme Worte von sich hin und lobt Gott und verspricht alles Mögliche. Und im Herzen sieht Gott, das ist ein ganz hartgesottener Egoist, ein ganz gemeiner Hund, dem es nur um sich geht. Und auf der Sprachebene läuft ein ganz anderes Programm. Die Kernfrage ist, was sieht Gott in unserem Herzen, während wir Worte machen, während wir ihm etwas sagen? Und für Gott sind die Worte nicht wichtig. Er braucht die Worte nicht, aber er braucht unser Herz, er braucht unsere Beziehung. Das meine ich mit Beziehungsebene und Sachebene. Die Beziehungsebene, die läuft übers Herz, was da wirklich abgeht. Die Sachebene läuft über die Worte. Und wir meinen, wir müssen jetzt mal unsere Wünsche alle auflisten, damit Gott auch ja nichts vergisst. Und die wichtigen Dinge müssen wir auch 2-3 Mal sagen, dann klappt das endlich auch. Völlig neben der Spur, völlig daneben, so eine Art zu beten. So beten Heiden, sagt Jesus. Das Entscheidende passiert an dieser Stelle. Was sieht Gott? Und daraufhin reagiert er, antwortet er. Beziehungsebene hat ein bestimmtes Ziel. Ich möchte Gott begegnen. Ich sehne mich nach Gott, ich freue mich an Gott. Er ist mein Vater im Himmel, er ist mein Freund, mein Bruder. Auch in seiner Nähe werden meine Probleme klein. Mit ihm kann ich über alles reden. Mal schauen, was er dazu sagt. Er tröstet mich vielleicht, er weist mich vielleicht zurück oder er öffnet mir neue Wege. Ich möchte auf jeden Fall ihm begegnen und das geht im Verborgenen und im Inneren. Und das ist ein sehr intimer, persönlicher, ein heiliger Prozess. Wenn ich wirklich so Gott begegne, dann kann ich gar nicht auf die Idee kommen, andere sollen das mitkriegen. Das möchte ich gar nicht. Das ist etwas ganz Privates. Das gehört ins Innerste, ins stille Kämmerlein. Alles, was in die Öffentlichkeit hineinkommt, kann nicht wirklich aus dem Herzen kommen. Okay, es gibt sicher auch Gebetsgemeinschaften. Ich habe auch tiefe Gebetsgemeinschaften erlebt, wo man sich darin eins geworden ist, Gott um bestimmte Dinge zu bitten. Und dann braucht man die Sprache, damit die anderen das auch mitkriegen. Gott braucht sie nicht, aber die anderen brauchen das und dann hat es auch sein Recht. Aber ansonsten ist das Wesentliche im Gebet das, was im Inneren vorgeht. Manche beten auf der Sachebene. Und das heißt nicht, ich will Gott begegnen, sondern ich will mein Ziel erreichen. Ich brauche die Lösung für ein Problem. Ich habe ein paar Wünsche, die ich Gott vortrage. Das ist mein Ziel. Und wie bete ich jetzt richtig, dass Gott dieses Ziel auch wirklich oder diesen Wunsch erfüllt? Wie erreiche ich mein Ziel? Und das Ziel kann sehr legitim sein, tiefe Not und so weiter. Aber ich bin davon bestimmt, dass ich mein Ziel erreiche. Und dann denke ich, die Menge der Worte macht es. Ich rede auf Gott ein und wenn ich noch ein paar anrufe und die beten auch mit, ja, ab 17 bete, erhört Gott. Und ich bete nicht, dein Wille geschehe, sondern ich bete, Gott, lass doch endlich meinen Willen geschehen. Mein Wille geschehe, mein Wille geschehe, mein Wille geschehe. Wie auf der Erde, so soll es auch im Himmel sein. Mein Wille geschehe. Weil ich auf der Sachebene bin und mein Ziel erreichen will. Das ist etwas anderes, ist mir ganz wichtig, als auf der Beziehungsebene. Ich möchte Gott begegnen, und bin da ergebnisoffen. Wir dürfen beten. Das ist ja das eigentliche Privileg. Wir dürfen eine Beziehung zu Gott haben. Das ist ein Stück vom Paradies. Im Paradies waren Adam und Eva Gottes gegenüber. Sie konnten mit ihm über alles reden. Sie waren in seiner Nähe, sie waren in einer intakten, wunderbaren Beziehung, die wir leider verloren haben durch den Sündenfall. Aber dass wir wieder durch Jesus Christus zu Gott beten dürfen, das Privileg besteht eben nicht darin, dass wir jetzt einen starken Partner haben, der uns hilft, unser Leben zu optimieren. Das Privileg besteht darin, dass wir in Beziehung mit dem lebendigen Gott sein können, ihm nahe sein können, mit ihm leben können. Und das drückt sich aus in dieser Anrede. Vater unser im Himmel. Man muss sich das klar machen. Die Juden kannten den Gottesnamen Abba. Nicht Abba, das gibt es auch, das ist eine schwedische Popgruppe, aber der Gottesname ist Abba. Und er war unaussprechlich. Niemand wäre auf die Idee gekommen, nein, Entschuldigung, habe mich vertan. Also die Juden kannten den Gottesbegriff Yahweh. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, den jemals auszusprechen. Es war viel zu gefährlich, viel zu weit weg. Gott war viel zu heilig. Und jetzt sagt Gott, ihr dürft Gott mit Abba, mit Papa anreden. Das ist eine unfassbare Sensation. Es ist ein Stück Himmel auf Erden, ein Urzustand wie im Paradies. Wir haben die Kindschaft, dieses unbefangene Verhältnis zu Gott durch den Sündenfall verloren. Paulus sagt das so, alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen ursprünglich zugedacht hatte. Und diese Herrlichkeit bestand nicht darin, dass wir keine Schmerzen und Krankheiten haben, sondern dass wir mit Gott zusammen waren. Und Jesus gibt uns das Recht, wieder Gottes Kinder zu werden. Wie gehen wir damit um? Wir dürfen allenfalls wieder in diese kindliche Beziehung wieder eintreten. Wie gehen wir um mit diesem Thema, das sich daraus ergibt, mit der Nähe, die Gott uns schenkt und der Tatsache, dass er trotzdem Gott bleibt? Ich denke, es hängt mit dieser Formulierung Vater unser im Himmel zusammen. Geheiligt werde dein Name. Diese beiden kleinen Teilsätze haben ja immer beides in sich, nämlich Nähe und Distanz. Er ist der Vater, aber er ist der Vater im Himmel. Und das ist nochmal was anderes als mein irdischer Vater und netter Kumpel, mit dem ich über alles sprechen kann. Ich darf seinen Namen aussprechen, aber er soll geheiligt werden. Ja, wie geht das denn? Was ist denn da gemeint? Wir haben diesen Namen Gottes bekommen, um ihn anreden zu können. Ich muss nicht einfach Hallo du da oder großes, allmächtiges Etwas sagen, sondern ich habe die Adresse, über die ich Gott erreichen kann. Aber Vater, ich soll in Kontakt treten. Und Jesus gibt uns seinen Namen preis und erlaubt uns, ihn zu nehmen, zu benutzen, zu erwähnen. Vater im Himmel, das heißt, ich darf wirklich erwartungsvoll wie ein Kind beten. Ich kann mir das klar machen. Ich hoffe, wir haben ein halbwegs positives Vaterbild aus unserer eigenen Kindheit und Erziehung mitgebracht. Das ist ja nun leider nicht jedem gegönnt. Aber sich klar zu machen, mein Vater hat Macht, ist stark, Papa kann alles. Und er meint es gut mit mir. Er liebt mich. Er ist mit mir unterwegs. Ich gehe erwartungsvoll wie ein Kind zu Gott. Ich suche die Nähe und ich bin voller Vertrauen in Gottes Liebe. Aber gleichzeitig soll dieser Name geheiligt werden. Geheiligt heißt, ich soll exklusiv, einmalig damit umgehen. Heilig ist in der Bibel das, was nur Gott zusteht. Das heißt, ich soll im Umgang mit Gott eine Art und Weise pflegen, die auch gleichzeitig nicht alltäglich und banal ist. Ich habe das noch nicht richtig verstanden und nicht richtig umgesetzt, wenn ich jetzt sage, ach, ich bin mit dem lieben Gott per Du und er ist ein guter Kumpel. Ich darf sogar Papa zu ihm sagen. Sondern der Name soll geheiligt werden, soll in seiner Besonderheit uns bewusst werden. Welcher Name eigentlich? Ja, der Name, den Jesus gerade uns gegeben hat. Die Anrede. Papa, Vater, Abba. Das ist die Spannung, die das Beten ausmacht. Ich darf zu Gott ganz intim, ganz persönlich, ganz kindlich Papa sagen. Manche tun das. Ich habe etwas Schwierigkeit, ich sage lieber doch Vater im Himmel. aber ich darf das tun. Und gleichzeitig ist mir bewusst, ich rede mit dem Gott, der diese Welt geschaffen hat, der mein Richter ist, der alle Macht hat und der auch ganz anders ist. Es ist nicht nur der Papa, sondern es ist der Vater im Himmel. Das ist die Spannung, um die es geht. Diese Ehrfurcht vor Gott und gleichzeitig dieses Vertrauen. Es ist eine ganz besondere, einmalige, exklusive Beziehung, die ich zu keinem Menschen sonst auf dieser Erde habe. Also, manche sagen zu mir Herr Kraska, viele sagen zu mir Wolfgang, aber es gibt nur ganz wenige, die zu mir Papa sagen. Aber auch von denen erwarte ich, dass sie das respektieren und nicht denken, der dumme alte Papa rückt die Scheine raus und gut ist. Sondern, dass sie diese besondere Beziehung wertschätzen und auch besonders gestalten. Wie können wir diese Balance aushalten, ausleben? Wo findet sie statt? Mir scheint am ehesten in Also beides gehört zusammen. Erwartungsvoll wie ein Kind, aber auch staunend und dankbar. Nähe, aber auch gleichzeitig Ehrfurcht und Respekt. Vertrauen in Gottes Liebe, aber auch Vertrauen in seine Macht, in seine Größe, in seine Andersartigkeit. Eine Herausforderung. Wie kann das gelingen? Ich glaube am ehesten in Lob und Anbetung. Gerade im Lobpreis, wenn er nicht nur das Absingen von Liedern ist, passiert etwas in mir, dass ich meditieren kann, mir klar machen kann, aussprechen kann, was habe ich es doch gut, dass ich Gottes Freund bin, dass ich seine Liebe habe. Aber was habe ich auch gleichzeitig für einen genialen, großen Schöpfergott, einen Vater im Himmel, der alle Macht hat, dem alle Ehre gebührt. Ich glaube, dass das guten Lobpreis ausmacht, dass er beides zusammenbringt und uns in diese, auf diesen Spannungspunkt hinführt. Ich bin Gottes Kind, ich darf Vater sagen, aber es ist tatsächlich der allmächtige Gott. Und dann wird mir Gottes Wesen vor Augen gemalt, in seiner Güte, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung und auch Gottes Macht. Für mich macht das Lobpreis aus, oder da erlebe ich das am ehesten, dass es da ja, ein bisschen mal hin und her schaukelt und ich die Balance finde. Na ja, der Vater im Himmel, mit dem ich per Du bin, der ist gleichzeitig der mächtige Gott und dass mich das im Herzen erfüllt. Ich komme noch mal zurück zu meinem Eingangssatz, der vielleicht den einen oder anderen provoziert hat. Beten bewegt den Arm Gottes. Ich halte das für eine zutiefst heidnische Aussage, unchristlich bis ins Letzte. Was dann, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind, ich würde doch sagen, Beten bewegt das Herz Gottes. Beten bewegt das Herz Gottes. Warum beten wir? Weil wir Gott begegnen wollen. Und wo Gott sieht, da ist ein Mensch, der ihm vertraut, der ihm liebt, der es ihm auch überlässt, was passiert. Der sich ihm öffnet, ihm ausliefert. Aber auch seine manchmal dummen Wünsche bei Gott ausspricht, ja sicher. Wo Gott im Herzen sieht, da ist jemand, der liebt mich wirklich. Der ist mit mir unterwegs, der will mich. Der will mein Jünger sein, der will mit mir leben, auf mich hören. Das macht was mit Gott. So wie es auch mit uns schon was macht, wenn wir merken, wie die Kinder uns vielleicht oder die Enkel heute irgendwas Selbstgemaltes schenken. Okay, aber darum geht es ja nicht, ob das jetzt wer weiß wie brauchbar ist und so. Sondern die Liebe, die dahinter steckt, die Fantasie, ich will dem Opa eine Freude machen. Guck mal Opa, ich habe dir was mitgebracht, selbst gebastelt. Das ist doch das, was bewegt. Die Beziehungsebene und nicht die Sachebene. Und wenn ich so bete, ich denke, dass Gott dann auch darauf reagiert. Vater unser im Himmel. Das heißt dann, ich wünsche mir eine Vater-Kind-Beziehung. Ich wünsche mir, dass ich so in dieser Spannung mit großem Vertrauen und großer Ehrfurcht und Respekt mit dir leben kann. Deswegen sage ich Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, das heißt doch, ich möchte Nähe wagen und dich so ansprechen, so persönlich. Und ich möchte auch nicht übergriffig werden, ich möchte respektvoll werden, bleiben. Ich möchte, dass unsere Beziehung etwas Besonderes ist. Ganz nah und doch auch so wie mit keinem anderen Menschen. Dein Reich komme, das heißt ja nichts anderes als, es geht nicht um die Optimierung meines bürgerlichen Lebens. Alles, was ich jetzt sage, bedeutet nicht, dass mein Reich kommt und bedeutet nicht, dass mein Wille geschieht. Dein Reich komme. Gott, ich wünsche mir das auch. Dass du mehr Einfluss hast, dass mehr Menschen dich kennen, dich ehren, in diese Beziehung zu dir kommen. Das meint doch Reich Gottes. Und das ist etwas anderes als, hör dir doch mal jetzt meine Liste von Wünschen und Bitten an. Dein Wille geschehe. Ich bin bereit, mich im Alltag auf dich einzulassen. Und das ist dann nicht nur so eine Absicherung, wenn Gott will und so weiter, sondern das ist meine Lebenskonzeption. Ja, ich glaube, dass Gott mein Vater ist und sein Wille gut für mich ist. Und deswegen möchte ich, dass sein Wille geschieht. Und es darf gut und gerne seiner sein, der darf anders sein, als es meiner ist, weil er der große Gott ist und es gut mit mir meint. Wir gehen da jetzt nicht weiter in die Details, aber das scheint mir ein ganz wichtiger, oder für mich ist das ein ganz wichtiger Zugang zum Leben und zum Beten. Ich lasse das eine Zeit stehen noch, dass jeder für sich noch einmal drüber nachdenken oder auch mit Gott drüber reden kann. Und dann will ich mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, was ist das für ein Vorrecht, für ein Privileg, für ein Wunder, dass wir Menschen, so wie wir sind, wie wir uns kennen und wie du uns noch viel besser kennst, zu dir in eine so vertrauensvolle, kindliche Beziehung treten dürfen. Dass wir wie Adam und Eva im Paradies mit dir unterwegs sein können. Deine Nähe spüren können, uns in allem an dich wenden können. Vergib uns, wenn wir dich einfach vor unseren Karren gespannt haben, damit unsere Wünsche erfüllt werden, uns Probleme erspart bleiben. Dein Wille geschehe, du sollst uns so führen dürfen, wie du es für richtig hältst. Auch dann, wenn es dies und jenes nicht so gleich einleuchtet und auch nicht gefällt. Jesus Christus, ich möchte dir dafür danken, dass du diesen Zugang zu Gott, dem Vater, überhaupt erst ermöglicht hast. Dass du alles weggenommen hast, was zwischen uns und dem Vater steht, durch dein Sterben damals. Und dass wir jetzt wieder freien Zugang zu Gott haben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns im Gespräch mit Gott in alle Wahrheit leitest, uns sensibel machst, uns verstehen lässt, aber uns auch die richtigen Gedanken und Worte gibst, damit unsere Kommunikation mit dem Vater wirklich so ist, wie er sich das wünscht und wie es angemessen ist. Amen.